Welcome to the Where Is My Weed At Podcast.
Ready?
Mhm.
Herzlich willkommen in der neuesten Folge von Where Is My Weed? Weed Awake and Bake. Und jetzt schon seit langem wieder so ein Stoner-Gelaber-Episode, weil wir tatsächlich einige DMs bekommen haben, dass wir solche Folgen machen sollen. Von daher dachte ich mir gleich, eher Wake and Bake, direkt Stone. Bist du gut dabei?
Ja.
Machst du eigentlich öfter Wake and Bake?
Dass ich so richtig zelebriere, nicht unbedingt. Aber jetzt so manchmal, wenn ich jetzt nichts Wichtiges vorhabe an dem Tag oder so Sachen, wo ich mir Zeit lassen kann, dann starte ich schon auch mal ein bisschen später zwar, also so gegen Mittag, aber dann schon auch erstmal mit einem Smoke und Kaffee.
Ja, auf jeden Fall. Ich liebe ja Wake and Bake, vor allem wenn man eben mit nüchternen Magen smoke, dann wird man ja schneller high.
Sag bloß.
und danach aber, dann hat man richtig Hunger. Aber ein Kumpel von mir hat echt eine Frage gestellt, die total interessant ist. Und zwar, der meinte, ey Ibno, weißt du was, eigentlich, ich weiß gar nicht ja, wie du schmeckst. Also.
Was?
Ich meine, nicht so.
Er weiß nicht, wie du schmeckst.
Nee, das ist mein Deutsch geschuldet, Entschuldigung. Er meinte, ich weiß gar nicht, wie dir Essen schmeckt.
Verstehe.
Ja,
okay.
Genau. Also ich habe das einfach egal. Also wie dir Essen schmeckt. Und da dachte ich mir, ja, das stimmt eigentlich. Ich meine, alleine durch meinen Hintergrund und so weiter, mir schmeckt ja Essen ja anders sozusagen. Und hast du dir die Frage schon mal gestellt eigentlich, warum manchen andere Essen besser schmeckt als dir zum Beispiel?
Irgendwie, ja, weil, also richtig drüber nachgedacht habe ich jetzt noch nicht, weil Geschmack ja wirklich was ist, also wo du, wenn du damit wenn du aufwächst als Mensch, dann wird dir irgendwann bewusst oder du lernst irgendwann, dass Menschen andere Geschmäcker haben, also dass anderen Menschen bestimmte Sachen anders schmecken. Deswegen, also ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht, warum das jetzt wirklich so ist, weil es irgendwie so eine Tatsache einfach ist. Es ist einfach persönlichkeitsabhängig.
Aber bist du nicht neugierig, wie anderen Essen schmecken?
Nee, das ist eine schwierige Frage, weil dadurch würde ich ja, kann ich das wählen, aber behalte trotzdem mein Geschmacksempfinden, weil ich will mit niemandem tauschen.
Ja, ja, das war auch nicht die Frage, ob du die anderen Geschmäcker von anderen
hast. Ja, dann klar, würde ich schon gern mal, weil ich würde gerne mal mit jemandem tauschen, den zum Beispiel Oliven schmecken oder weiß ich nicht, was mag ich noch nicht so gern.
Ah, so habe ich gar nicht gesehen.
Ich würde gerne jemanden dann tauschen, der diesen Geschmack feiern kann, weil ich das halt nicht kann, weil mir das zum Beispiel nicht schmeckt. Aber ich wünschte mir manchmal, es würde mir schmecken. Koriander zum Beispiel auch.
Ja.
Schmeckt mir auch nicht so mega, aber ich würde so gern so viele vietnamesische Sachen zum Beispiel mal probieren, aber da ist immer so viel Koriander drin.
Ah, okay, so würdest du verwenden. Also bei mir ist es eher so, ich würde gerne wissen, wie ein Sternkoch zum Beispiel eben bestimmter Geschmäcker so schmeckt, damit er ja eben diese Gerichte so zusammenstellen kann. Aber das, was du eben gesagt hast, das stimmt tatsächlich. Also manchmal will ich ja auch Leber essen zum Beispiel, auch weil ich Carnivore bin und zum Beispiel Foie Gras oder so ein französische Delikatesse, dieser Gänseleber. Wenn ich meine Schwester oder wenn ich meinen Freund in Frankreich sehe, wie die das so genießen, ne, das will ich ja eben auch. Und ich weiß, dass du ja zum Beispiel kein Sushi magst, was ich überhaupt nicht verstehe.
Ja, aber da hat es weniger mit dem Geschmack zu tun, sondern mit der Konsistenz.
Ja, aber trotzdem doch, oder nicht? Es ist ja letztendlich das, was du in den Mund tust.
Ja, aber der Geschmack an sich, glaube ich, wäre gar nicht so schlimm. Ich mag auch den Geschmack von Lachs zum Beispiel oder so. Aber es kommt einfach so, es ist einfach dieses, wie es sich anfühlt im Mund. Was ist mir irgendwie das nicht so... Ich kann den Geschmack dann nicht genießen.
Mhm.
Weil sich das anfühlt, als würde ich auf eine Muskel drauf... Also irgendwie, ich kann das gar nicht richtig beschreiben, warum mich das so stört.
Und deswegen dieses Kommentare hast du bestimmt oft bekommen, wie du machst kein Sushi. Du warst doch in Japan.
Deswegen war ich auch in Japan, weil ich mir dachte, ich war dort auf dem Fischmarkt bei Tokio, also diesen sehr bekannten. Und ich dachte mir, dort isst du Sushi. Und wenn es dir dort nicht schmeckt, dann magst du wirklich kein Sushi.
Ja, richtig. Und?
Und ja, leider.
Wo hast du denn den Sushi probiert erstmal?
In welchem
das erste
Restaurant?
Mal in Japan, War das im Restaurant oder eben so ein Sushi?
Nein, auf diesem Fischmarkt, das waren ja so Restaurants, wo du eher so, also die Leute sind da angestanden und dann zack, du darfst da rein oder kannst dich auch an die Bar hinsetzen, dann bekommst du einen bestimmten Platz und dann isst du da und dann gehst du wieder. Also irgendwie wirklich so, weiß nicht, wie sich so ein Konzept nennt, aber so war das irgendwie und dann sind wir da rein und ich weiß noch, was total freakig war, dass dann irgendwann hat irgendeiner dieser Köche dann geschrien oder so, na, und alle haben hingeguckt und er schwingt das Messer und hackt von so einem Riesenfisch den Kopf ab und hält den Kopf hoch und alle, yeah!
Geil!
Und wir so, und dieser Kopf hat sich noch bewegt und alle so, yeah! Und die Kinder, total normal. Für mich war das echt okay.
Krass, das habe ich sowas tatsächlich noch nie gesehen. Oh. Würdest du eigentlich etwas, was noch bewegt, essen? Auch wenn es tot ist?
Also ich habe letztens mit einem Freund drüber gesprochen, kommt aus Korea und er meinte, ja, dort essen wir so lebendige Tintenfische, die noch so von einem davon krabbeln, oder eine Tintenfische Oktopus oder so. Ja, bräuchte ich jetzt nicht unbedingt irgendwie.
Ja, ich eigentlich auch nicht. Also ich würde mich vielleicht trauen tatsächlich, aber ich glaube, es muss vielleicht nicht sein.
Aber es ist echt, also, und warum auch, weißt du? Also okay, bei Insekten oder sowas, da würde ich vielleicht sogar, weil irgendwie ich mir denke, das
schon tot.
Ist nicht, ja, das, nee, da habe ich irgendwie weniger Hemmungen. Ich meine, ich kann auch eine Fliege erschlagen zum Beispiel, so, weißt du, ich meine, aber so ein Tier, das, also ich kann mir auch nicht vorstellen, von einem Schwein, das an mir vorbeiläuft, da jetzt mal reinzubeißen, weißt du, ich meine, das ist irgendwie einfach.
Wie meinst du? Lebendig?
Ja.
Ey, ich würd's erstmal sehen, wie ein Mensch versucht, ein bewegendes Schwein abzubeißen.
Oh Gott.
Das geht nicht. Erstens ist es zu groß.
Das ist so krass. Die Hemmung ist da einfach so groß. Wusstest du, dass man für, wenn man einen Finger abbeißen will eigentlich, nur die Kraft bräuchte, die man braucht, um von einer Karotte abzubeißen?
Ah, interessant. Okay.
Das heißt, also locker. Es ginge locker, dass du einfach von jemandem den Finger nimmst und da abbeißt.
Mhm.
Es geht. Ich meine... Aber
ich meine, es gibt
man
jetzt schon,
kann es nicht.
Ich glaube, es gibt ja tatsächlich ein biologischer Mechanismus, das verhindert, dass ein Kannibalismus verhindert. Also das heißt, wenn du eben den Fleisch von den eigenen Spezies zum Beispiel isst, vor allem auch das Gehirn, dann kannst du ja eben auch diese, so damals wie diese Crazy Cow Syndrom und so weiter, weil das einfach irgendwie mit deinem Körper eben nicht passt und vielleicht dadurch haben wir ja eben gelernt nach Millionen von Jahren. Also ich kann mir schon vorstellen, dass früher ja eben Kannibalismus einfach so gab.
Oder was ich gerade noch für einen Gedanken hatte, vielleicht also man bringt das klingt jetzt echt bescheuert, aber man bringt Tiere ja schon immer um, weil sie sich dann einfach nicht mehr bewegen und du sie eben einfacher essen kannst, so blöd das klingt jetzt. Also weißt du, wie ich meine? Also so ein Oktopus, der vor dir wegkrabbelt, ich meine, es ist ja nicht so unbedingt einfach, den jetzt irgendwie zu essen, weil der wehrt sich ja noch, oder der ist ja, und deswegen vielleicht ist es halt deswegen einfach die gewohnte Art, weil wir das einfach schon immer tun aus diesem effektiven Grund und es deswegen auch so unglaublich seltsam ist, plötzlich was essen zu wollen, was noch lebendig ist. Verstehst du meinen Gedankengang?
Ja, das stimmt. Also nicht nur einfacher, aber, sondern wahrscheinlich, wir haben es einfach gelernt, man isst eben halt fertige Tiere und nicht lebendige Tiere. Aber früher wahrscheinlich, ich meine, die haben ja auch roh gegessen, also bis heute manchmal.
Ja, aber glaubst du nicht, jeder Steinzeitmensch, Neandertaler oder sonstiges, wenn ein Fisch auch geangelt hat oder so, der haut doch erstmal auf den Fisch drauf, damit der einfacher zu essen ist. Also du machst was tot einfach, ums einfacher essen zu können. So mein Gedanke.
Meinst du nur deswegen oder eben, weil man auch...
Nee, ich glaube am Anfang nur deswegen.
Ja, das könnte tatsächlich sein.
Und deswegen sind wir schon immer daran gewohnt, Tiere zu töten, weil es das dann einfacher ist, sie zu essen. Also was macht es für einen Sinn, einen lebendigen Oktopus zu essen? Es ist einfach nicht praktisch.
Naja, bei bestimmten Tieren, du kannst ja... Nee, ich glaube auch, aber theoretisch... Früher, wenn lebendige Tiere besser schmecken, dann können die Tiere ja irgendwo fesseln und dann lebendig essen.
Aber glaubst du, die waren früher so schlau, dass die drauf geachtet haben, wie der Geschmack war und dann sagen, lebendig schmeckt aber besser.
Ey, früher haben Leute schon gekifft und Mushroom genommen. Also ich glaube schon, dass die ein bisschen auf Geschmack achten.
Weil das ist ja eher so eine neue Erscheinung, dass man dann so sagt, und so und in Sous Vide gegangen. Und so schmeckt es dann besser, weil sich die Küche, das Essen irgendwann so entwickelt hat. Aber früher, glaube ich, war es...
Früher haben die aber viele ja auch roh gegessen und dann einige sind ja dadurch gestorben. Und einige, es ist auch ein bisschen schwierig, wenn du jetzt zum Beispiel einen Pelz hast, zum Beispiel. Also, und dann eben seit der Erfindung vom Feuer haben die dann eben gemerkt, okay, wir können das Fleisch essen, so sozusagen. Aber jetzt zurück kurz... Kurz zurück zum Japan. Also ich finde, oder ich würde es wahrscheinlich auch total feiern, in Japan bekifft zu sein, weil ich ja japanisches Essen sehr liebe. Ist auf jeden Fall auf meiner Top-3-Liste. Aber ein Follower, ein YouTube-Follower von uns aus Japan hat uns geschrieben, ja, ich würde gerne eigentlich in Japan ausmogen, aber ein Gramm kostet so $50, also 40 Euro oder so. Da dachte ich mir, damn, also ein Gramm für 40 Euro. Ja. Aber gut, wenn es eine richtige japanische High-End-Qualität wäre, könnte vielleicht richtig gut sein.
Ja, aber dann musst du halt wirklich aufpassen. Es ist halt, in Japan ist schon irgendwie... Ja, gut, vielleicht jetzt auch für uns, wo wir halt eben unterwegs waren und auch eben zu Touristenorten und da ist natürlich auch Polizei oder irgendwelche Wachleute, es ist halt sehr präsent irgendwie und grundsätzlich die Einstellung.
Was ist sehr präsent?
Eben Polizei etc. oder irgendwelche Amtsträger. So, also wie gesagt, liegt vielleicht auch daran, dass wir eben an diesen Touristenorten und da immer irgendwie irgendwer war. In diesem Wohnheim, wo wir zum Beispiel mal waren, hätten wir es bestimmt machen können, aber du weißt halt nie, ob da jemand dabei ist, der halt das so überhaupt nicht cool findet. Und das ist, Japaner sind sehr moral erzogen. Sagt man immer, oder ist uns so auch erklärt worden, dass einfach hier in Deutschland ist ja eher, es soll ja eher Bildung gelehrt werden, also wir haben eher eine Bildungserziehung, beides auch, können wir auch drüber reden, egal. Und in Japan wird sehr viel die Moral erzogen praktisch, also was richtig und was falsch ist und dass du dich an Regeln hältst und wirklich Dinge und da das verboten ist, eben in Japan ist es, also musst halt einfach schauen, wo du bist. Und oft ist so Männer untereinander oder ich meine, es gibt ja dort viele, wie soll ich das sagen?
Sag's.
Verrückte Sachen, also Partys oder keine Ahnung, wenn es um Sexuelle geht etc. Oder Geschäftsmänner, die miteinander trinken, wo es wirklich, also darum geht, sich total zu besaufen. Da gibt es auch ein Wort dafür irgendwie, für so einen typischen Geschäftsmann, der sich immer so betrinkt. Aber
das ist ja das Komische, dass die eben dieses Saufen so feiern und eben gut, da kommen wir wieder zum beliebten Thema Alkohol und Weed, aber das ist ja eben krass.
Ja. Und ich denke, du kommst dort schon an die verrücktesten Drogen, wenn du willst, aber du musst da den bestimmten Kreis eben kennen und die zu finden ist halt für die kurze Zeit, wo wir auch da waren, war auch nicht möglich.
Okay. Ja, ich wurde ja eben.
Also ich habe dort nichts geraucht oder nichts genommen, außer Alkohol.
Ich würde ja eben im Hotel vielleicht noch ein bisschen smoken und dann halt essen. Also ich würde schon gerne so richtig japanische Ramen im Winter zum Beispiel essen. Mhm. Und aber ja, ich denke, das ist halt ein bisschen schwierig so mit dem Weed dort. Ich finde es auch interessant, warum in Japan zum Beispiel oder in Korea oder insbesondere, glaube ich, nee, in Thailand nicht, aber in Japan und Korea das Weed tatsächlich echt nicht so weit verbreitet ist. Mhm. Wahrscheinlich auch, weil du eben gesagt hast, es ist dort
ja,
illegal.
Ja, die Strafen sind halt auch heftig.
Ne? Ja, das stimmt. Auch zum
also
Beispiel
viel,
in Singapur.
Also ich hätte da einfach viel mehr Angst, dass da. Und ich wollte auch, also blöd, das klingt irgendwie so in meinem eigenen Land eine Straftat zu begehen, ist irgendwie, weil ich wollte einfach nicht unhöflich sein tatsächlich. Ich wollte mich dafür, dass ich dieses Land besuchen darf, mich halt auch an die Regeln halten, irgendwie so blöd das klingt, auch wenn ich, weil es ist irgendwie einfach ein sehr höfliches Land auch tatsächlich.
Aber du warst ja zum Beispiel in Japan und du meintest auch wegen Höflichkeit und so weiter. Und in Deutschland haben wir auch einen anderen Standard. Mhm. Meinst du nicht, dass eigentlich Höflichkeit ist tatsächlich, es gibt vielleicht eine bestimmte absolute Höflichkeit, aber letztendlich Höflichkeit ist eigentlich auch nur menschengemacht. Also das heißt, also was in anderen Ländern irgendwas unhöflich ist, ist hier zum Beispiel ja vielleicht gar nicht unhöflich, wie zum Beispiel Nase putzen. Mhm. Also Nase putzen in Indonesien wird als unhöflich.
Ja, in Japan auch.
Betrachtet, genau eben.
Und mein Kumpel, mit dem ich da unterwegs war, hatte die ganze Zeit Schnupfen. War super. War echt super. Immer im Zug auch, wenn wir so nah beieinander standen und er musste sich schneuzen und ich dachte mir immer, ach.
Ja. In Deutschland war ich auch sehr überrascht irgendwie, dass man überall einfach die Nase geputzt wird. Also auch während des Essens und so weiter. Und dann, da musste ich mich wirklich am Anfang dran gewöhnen zum Beispiel. Und ja.
Ja, und ich mich an das Schlürfen. In Japan ist ja einfach sehr, also wenn du laut isst
auch,
und laut schlürfst und das ist das, woran ich mich dort gewöhnen musste, als wir in verschiedenen Restaurants waren und so.
Aber warum hast du überhaupt Schlürfen als irgendwie unhöflich empfunden? Das interessiert mich.
Weil man ein Kind, ich weiß nicht, keine Ahnung, woher das noch kommt, aber man sagt seinem Kind immer noch, wenn man macht das nicht. Also ich wurde gemaßregelt als Kind, wenn ich geschlürft habe.
Okay. Weil ich finde, Schlürfen ist ja, es ist ja nichts Ekelhaftes zumindest für mich.
Weiß nicht.
Oder denkst du, das ist unhöflich und man gewöhnt sich an den Geräusch und dann wird man konditioniert, dieses Geräusch.
Ja, das Geräusch ist unhöflich. Ja, genau.
Das ist krass.
Dieses Geräusch ist unangenehm, das macht man nicht. Es sind schlechte Manieren.
Wie ist es eigentlich in Deutschland mit irgendwas durchreichen mit linken Hand? Ist es unhöflich oder ist es egal? Weil da bin ich schon ziemlich stark konditioniert zum Beispiel.
Irgendwie, also mir kommt das bekannt, könnte vielleicht so, aber was hat das für eine Begründung? Weißt du, warum man das nicht macht bei euch?
Ja, es ist vielleicht jetzt ein krasses, blödes Thema, aber bei uns, weil man ja eben noch alles sauber macht, dann macht man öfter mit linken Hand.
Ah, okay.
Weißt du?
Und dann ist es die dreckige Hand sozusagen.
Oder? Ja, genau. Also angenommen, wir haben ja immer noch so diese, ich weiß nicht, wie man, so ein, für Wasser zum Beispiel, mit so einem Eimer, einen kleinen Eimer, ich weiß nicht, wie das. Also auf Indonesisch heißt das Ember, also das ist wirklich so ein klein mit einem Stiel und dann kannst du dann vom Wasser zum Beispiel zum Duschen oder so, ne? Und man benutze eben den rechten Hand und den linken Hand eben was zu sauber zu machen.
Oh, okay.
Und deswegen ist der linke Hand sozusagen der dreckige Hand. Genau. Und
macht es jeder so? Wäscht sich auch echt jeder mit der linken Hand?
Nein, aber...
Was machen Linkshänder?
Ja, aber grundsätzlich Linkshänder, denke ich, haben eh eine andere... also für die ist ja linken Hand zum Beispiel überhaupt nicht...
Die dürfen dann mit der linken Hand reichen, nee, oder? Weil das
Nee. Das darf man eben nicht. Die haben dann wahrscheinlich noch schwieriger.
Und die denken sich dann, das ist eigentlich meine dreckige
Ja, stimmt. So habe ich gar nicht dran gedacht. Ha, ich verteile hier meine dreckige Hände überall und ihr wisst gar nicht. Ey, wir müssen so einen Comic draus machen. Ja, ja, aber bei uns zum Beispiel, du darfst ja auch nicht nur geben, sondern auch du darfst nicht mit linken Hand empfangen. Mhm. Das ist unhöflich so, zeigt ein bisschen von Respektlosigkeit.
Okay.
Und ja, aber für dich zum Beispiel, wenn ich dir jetzt mit linken Hand gebe, du findest jetzt nicht verwerflich oder so?
Nee, also bei uns ist das nicht extrem anerzogen worden, also wüsste ich jetzt nicht. Nee.
Okay. Gibt es aber zum Beispiel irgendeine Höflichkeitsform in Japan, die du gerne eigentlich in Deutschland sehen würdest? Die du da echt schön fandest?
Ja, keine Ahnung, irgendwie so dieses grundsätzliche Verhalten, was einfach bestimmte Regeln anbelangt. Aber wie gesagt, es ist dort einfach sehr stark anerzogen. Wie zum Beispiel, wenn du in der U-Bahn warst oder bei Zügen, also wenn du damit gefahren bist. Und bevor der Zug kam, es waren wirklich am Boden Markierungen, wie man sich anstellen sollte. Mhm. So dass die Leute echt entspannt aussteigen konnten. Und dann sind die Leute nacheinander in einer Reihe in diesen Zug gestiegen. Und du hast dich da auch nicht vorgedreht, du bist da auch nicht weit, weißt du, dieses Gequetsche immer bei Zügen oder Bussen, oh Gott, ich kann nicht mehr reden, ist halt echt anstrengend in Deutschland. Und da ist es einfach so schön, weil sich einfach jeder an die Regeln hält und dann geht es viel entspannter zu.
Ja, das stimmt.
Und oder bei Sehenswürdigkeiten. Also die haben, es gab schöne Spots, wo man ein super schönes Foto machen konnte. Und die Leute haben sich angestellt.
Das
und
nachher ist gut.
Jeder hat dort sein Foto machen dürfen und dann sind die gegangen und dann haben sich die nächsten dorthin gestellt.
Dann hat jeder
schön
auch,
nacheinander.
Ja, dann hat jeder auch richtig das perfekte Foto.
Ja,
ne?
Genau, weil die das auch, ich meine, machen auch echt viel Fotos, ne? Und schätzen das halt auch. Und jeder sagt so, ja, ich kann mir vorstellen, das ist voll das schöne Foto und so, und dann lässt jeder einen dort die Zeit. Das
cool.
War echt angenehm.
Das ist echt cool.
Schön. Und was ich auch krass fand, war es wird dir nichts geklaut. Das ist so ein, also.
Das ist geil.
Wir waren in einem riesen Kaufhaus und da mal so Massagesessel ausprobieren können. Und da wir die ganze Zeit mit 20 Kilo und mehr auf dem Rucksack rumgelaufen sind, dachten wir uns so, ja, das gönnen wir uns jetzt in unserem Massagestuhl. Das war mega. Und wir haben unsere Rucksäcke viel weiter, also wir haben die nicht mal mehr im Blick gehabt. Und mein Portemonnaie ist auf meinem Rucksack draufgelegen. Ich habe das da einfach draufgelegt, mein Handy draufgelegt. Und wir haben uns in dem Massagestuhl gesessen und nix, es passiert nix. Es gab Läden, die waren nur mit Fischernetzen behängt. Da war kein,
krass.
Da war kein Schloss, da war keine Tür, da war nur ein Netz einfach drüber gemacht. So, der Laden hat jetzt zu, weil du keine Angst haben musst, dass dir irgendwer was klaut. Das ist so krass.
Das ist angenehm natürlich. Also das geht nicht in Indonesien. Da muss man sofort aufpassen, dass man eben nicht beklaut wird und so weiter.
Ja, Deutschland auch.
Naja, in Deutschland ist aber jetzt relativ sicher, muss ich sagen. Aber wenn du, ja, das stimmt. Also wenn du zum Beispiel irgendwas im Restaurant vergessen hast, dann ist es schon
klar.
Öfter, dass es dann
oder irgendwas liegen lässt,
komplett weg ist.
Ein Stirnband oder so und dann kommt eine Frau und schöne Stirnband und ich steck das ein.
Ja.
Zu einer hohen Wahrscheinlichkeit.
Aber das ist ja eben, was mich manchmal so fasziniert, also grundsätzlich bei Ländern, die so diszipliniert sind. Wie kann das dann so ein Land so an einem Konzept glauben, dass es jeder diese Erziehungsform macht? Was ich meine? Ich meine zum Beispiel, also ein gutes Beispiel in Indonesien. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt komplett die Regeln nicht folgen wollen. Also wir werden ja auch schon erzogen. Manche Eltern eben erziehen die Kinder stärker oder strenger und andere nicht. Und bei Japan scheint es so zu sein, dass jeder irgendwie die Kinder so erzogen hat.
Ja, weil die irgendwie einen krassen Drill haben. Also ich weiß nicht, Erziehung ist da halt sehr, sehr wichtig. Und irgendwie haben das die Japaner geschafft, sich wirklich auf diese Regelungen mal, also wirklich in der Mehrheit zu einigen irgendwie. Also dass das wirklich alle... Es kommt ja immer drauf an, wenn du zum Beispiel an der Ampel stehst und die Ampel ist rot. Wenn einer vorher, bevor es grün wird, über die Ampel geht, ist der Anreiz für die anderen, das auch zu machen, viel größer. Wenn aber da 10 Leute stehen und alle warten und keiner geht vorher drüber, hast du auch eher das Gefühl, du solltest eher warten.
Nee.
Ist bei mir schon so.
Bei mir ist sowas von egal. Also für mich, ich folge ja auch gerne Regeln, ne? Aber ich hab so eine, ich sag mal, lockeren Einstellung vielleicht zu Regeln, wo ich sag, okay, macht die Regeln jetzt Sinn oder nicht? Mhm. Und wenn jetzt noch nicht unbedingt Sinn macht, dann tue ich trotzdem. Also das ist ein Beispiel, zum Beispiel rot übers Ampel. Wenn ich sehe, da gibt's Kinder, dann achte ich schon drauf, tatsächlich. Weil ich sehe den Sinn sozusagen, einfach für deren Sicherheit halt, ne?
Ja, aber wenn die erwachsen sind, so wie du, dann machen sie es ja vielleicht auch wieder nicht.
Ja, eben.
Also was macht es dann für einen Sinn, es ihnen vorzuspielen, diese Regeln, wenn du später nicht einhältst? Das ist irgendwie auch ein bisschen falsches Modell lernen, weißt du, ich meine so. Also und ja, ich glaube,
ich habe die ganze Zeit am falschen Modell gelernt wahrscheinlich.
Aber du hast bestimmt in deiner Kindheit schon mal Leute gesehen, die vorher über die Ampel gegangen sind.
Ja, klar.
Ja, und so lernst du das auch. Und in Japan gibt's das einfach nicht. Alle halten sich so an die Regeln, sodass die Kinder, also wie gesagt, an irgendeinem Punkt hat es Japan mal geschafft, dass sich alle wirklich an diese eine Regel halten, zum Beispiel. Und dann haben die das durchgezogen, sodass alle Kinder und alles, was danach kam, also das ist einfach so krass, verinnerlichen, und weil es da einfach niemand macht, dass du das dann
machst. War das gruselig eigentlich? Also,
ja, ist schon ein bisschen, wie gesagt, also ich finde diese Moralerziehung auch sehr, also sie funktioniert so, also dass du eben gut in der Gemeinschaft zusammenlebst, sie hat einen schönen Effekt, aber die Kinder denken halt dann nur, in bestimmten Fällen nicht für sich selbst. So wie du sagst, ergibt diese Regel jetzt gerade für mich einen Sinn? Ja. Oder ist es wirklich, wenn ich so drüber nachdenke, hat es keinen Sinn, dass jetzt hier dass ich um 3 Uhr nachts an der roten Ampel warten muss, wenn kein Auto da ist. Das heißt, die denken in dem Moment nicht selber, sondern haben so diesen Drill drin, diese Erziehung, dass sie das einfach machen.
Ja, und
das
absolut.
Weiß ich nicht, ob ich das gut finde.
Nee, ich mache dieses total einheitliche Einstellung beziehungsweise Charakter auch nicht so unbedingt. Aber ich schätze natürlich, also ich weiß, was daraus kommt sozusagen, aber ich sehe diese Schattenseite schon ziemlich, also ich kann in Japan zum Beispiel wahrscheinlich nicht leben so. Also das würde ich einfach nicht schaffen. Hier, willst du noch?
Ja, eine Zeit lang bestimmt. Ich denke, wenn man eine Zeit lang in Japan dann auch verbringt, dann schaut man auch mal ein bisschen hinter die Kulissen. Ist natürlich so, dass man als Tourist nur ein bestimmtes Bild davon dargestellt bekommt, was auch vielleicht viel höflicher und freundlicher ist, als es tatsächlich ist. Wer weiß.
Absolut.
Wir haben halt wirklich da ein bisschen die Touri-Tour gemacht. Aber ich würde sehr gern nochmal nach Japan mehr hinter diese Kulissen nochmal schauen.
Ja? Wie meinst du hinter der Kulissen?
Naja, einfach, wenn du diese Touri-Sachen machst, dich an Touri-Orten befindest, denke ich, wird ein bestimmtes Bild eben dargestellt. Also dort sind alle sehr, sehr freundlich, weil die auch ständig mit Touristen zu tun haben, weißt du, ich meine? Also es könnte schon sein, dass es eben, wenn du in Familien wirklich, wenn du irgendwo mal dort arbeitest, dann auch zu Familien privat nach Hause eingeladen wirst, solches, also wirklich Leute, die dort leben, die nicht dir jetzt diese Show bieten, weißt du, wie ich meine?
Verstehe, okay. Ja, dafür musst du halt eben die Einheimischen kennen vielleicht.
Ja, genau.
Und dann die dann zeigen, so, okay.
so ist es wirklich, so, das ist keine Touri-Bar, so ist es, wie man wirklich weggeht. Und das haben wir halt, weil wir eben diese bestimmten Orte ein bisschen abgeklappert haben, vielleicht zu wenig gemacht.
Mhm.
Ja.
So, jetzt kleine Info, wir smoken jetzt ein Dreierlei, bitte nicht nachmachen. Ein Tabak, Weed und einen guten Hashball. Und ich war schon seit langem nicht mehr so high. Magst du eigentlich Hash?
Ja, ich finde, es schmeckt auch lecker.
Auch wenn du zum Beispiel, also nur ein Tabak mit Hash, könntest du das auch rauchen?
Ja.
Merkst du den Unterschied von dem High her?
Ja.
Inwiefern?
Hash drückt irgendwie mehr. Also nicht im negativen Sinne von, es drückt meine Stimmung, sondern es drückt auf meinen Körper mehr.
So.
Ja, so, ne? Genau. Ja, so, ja, echt.
Ja. Es gibt echt so ein, weiß ich nicht, ich habe immer, ich höre dieses Geräusch nicht, aber wenn ich zum Beispiel an meinen Hash High denke, dann habe ich immer so diese Brummen irgendwie in meiner Erinnerung. Irgendwie. Ja. Und, würdest du eigentlich auch andere Drogen nehmen? Probieren?
Ja. Aber ja.
Okay.
Aber kommt so sehr drauf an, woher das kommt, was es ist. Also es gibt definitiv Drogen, die ich ausschließe, wo ich nehmen wollen würde, weil die negativen Effekte davon mir zu blöd sind.
Ja.
Ja, und dann das Setting wäre super wichtig für mich.
Also ich würde echt unbedingt auf jeden Fall andere Psychedelics nehmen und vor allem zum Beispiel DMT, weil ich eben so vielleicht andere Dimensionen sehen will, die man sonst nicht sehen kann. Weil ich glaube, ich meine letztendlich, es gibt ja mehr, was wir nicht sehen können mit unseren Augen, als wie wir sehen können, ne?
Ja, vielleicht.
Nee, das ist sicher so. Also angenommen, stell dir mal vor, wir können so gut sehen wie ein Mikroskop, dann würdest du zum Beispiel ja die ganze Welt von hier, wie heißt es, diese Viecher im Bett? Milben zum Beispiel. Da kannst du ja Milben sehen und die ganzen Bakterien kannst du ja sehen. Das ist ja eine andere Welt.
Aber ich würde vielleicht sagen, du siehst es, aber ich würde nicht unbedingt sagen, ob es wirklich real ist. Du weißt ja nicht, ob deine ganze Wirklichkeit, die du gerade empfindest, ist ja Kants Idee auch, dass das einfach dein Gehirn macht.
Absolut.
Also alles, was du siehst, ist nicht unbedingt real, sondern das Gehirn ist auf dieses Programm geschaltet. Und wenn du DMT nimmst, bist du vielleicht auf einem anderen Sender.
Absolut, aber da reden wir ja von Sachen, die wir noch nicht wissen, ob sie existiert oder nicht. Aber diese kleine mikroskopische Welt, die existiert ja.
Ja, ja.
Also das heißt, eigentlich können wir auch in komplett andere Welt leben.
Ja, aber du weißt ja nicht, ob dein Gehirn das dir gerade eben jetzt einbildet, dass du
das siehst,
gibt's diese Milben.
Aber das gibt's doch, die Milben in echt. Das ist doch keine Fantasie.
Ja. Naja, aber doch, weil du weißt ja ungefähr, wie Milben aussehen und auf einmal macht dein Gehirn, zeigt dir genau dieses Bild von diesen herangezoomten Milben. Das muss ja nicht heißen, dass du das gerade wirklich siehst. Verstehst du, was ich meine?
Das verstehe ich, was du meinst. Aber ich meine, diese mikroskopische Welt existiert ja und die können wir nicht sehen.
Ja.
Ja, und stell dir mal vor, wir können das sehen. Und da würden ja zum Beispiel eben in komplett anderer Welt leben. Dann haben wir ja zum Beispiel hier nicht die vier weiße Wände, sondern vielleicht, weiß ich nicht.
Gitternetz.
Ja, oder eine Wand voller Staub oder so. Und dann sieht die ja komplett anders aus. Was ich meine?
Das wäre cool.
Ja, und du willst doch auch zum Beispiel immer wissen, wie andere Menschen dich sehen. Weil, das ist doch genau mit dem Vampir.
Ich weiß nicht, ob ich das wirklich sehen will.
Also, es gibt noch einen Film gestern. Wie heißt der Film?
Fünf Zimmer Küche Sarg.
Genau, das kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, so vor allem beim Stoned. Und es geht auf jeden Fall um eine Vampir-WG. Und der Vampir weiß nie, wie der ja tatsächlich aussieht, weil er sein
Spiegelbild
ja nicht mehr sehen kann. Und theoretisch, eigentlich, das ist ja bei uns genauso. Der einzige Unterschied ist, wir können unser Spiegelbild sehen, aber wir wissen nie, wie andere uns sehen.
Mhm.
Und das würde mich schon eigentlich interessieren. Oder zum Beispiel Schmerzen übertragen zum Beispiel. Es wird ja viel einfacher für die Ärzte, wenn Schmerzen übertragen werden können. Und Schmerzen ist eigentlich etwas, was man überhaupt nicht nachweisen kann.
Mhm.
Und wieso willst du dann nicht wissen, wie die anderen dich sehen?
Weil mir das dann vielleicht nicht gefällt. Man hat ja ein gewisses Selbstbild von sich.
Ja.
Und wenn das nicht mit dem Bild von anderen zu dir übereinstimmt, versuchst du das eigentlich anzumitteln, würde ich sagen. Also oder wie soll ich das sagen?
Warum spielt das aber überhaupt eine Rolle? Wichtiger ist doch, wie du dich siehst.
Ja, na klar. Aber das verarbeite erstmal.
Wie meinst du verarbeiten?
Naja, stell dir vor, du hättest wirklich genau den Gedanken oder genau das Bild, das andere über dich hätten, würdest du dann in dem Moment auch denken. Und dann, du denkst aber ganz anders über dich und dann musst du das erstmal in Einklang. Also, weil das ist einfach ganz komisch.
Aber du weißt doch zum Beispiel, du ziehst dich ja eine bestimmte Kleidungsstücke an und du weißt doch selbst, dass vielleicht das, was du anziehst, nicht unbedingt den Norm entspricht oder so zum Beispiel. Mhm. Oder nicht den Mainstream entspricht und dass Leute vielleicht dich komisch finden oder so. Und du bist ja eigentlich darauf vorbereitet, oder nicht?
Ja, aber ich versuche das in meinem Kopf positiv darzustellen. Also ich vereine das dann so, dass ich mir sage, dass mir bewusst ist, dass mein Outfit Leuten nicht gefällt und dass mir, wenn sie diese Reaktion zeigen, ich damit gerechnet habe oder ich damit okay bin praktisch, weil ich ja weiß, dass ich das, also ich mag das auch, wenn Leute von meinem Outfit verstört sind.
Mhm.
Das ist auch das, was ich damit dann vielleicht bezwecken möchte. Oder mir klar,
ja, eben,
dass das
kommt. Und wenn die Leute tatsächlich,
dann ist es gut für mich.
Okay, ja eben, aber wenn die Leute dann sagen, ja, das gefällt mir nicht oder so, das ist ja genau, was du auch weißt.
Hm.
Deswegen muss es eigentlich keine Rolle spielen.
Ja, aber es können ja auch Sachen sein, über die ich nicht nachdenke. Wie zum Beispiel, ich finde, dass meine Haare total schön sind und so, dann kommt so ein Kommentar.
Verstehe.
Also alle Sachen, das ist ja, also.
Aber das, was du eben gerade besprichst oder gerade beschrieben hast, die hast du ja in Social Media und deswegen vielleicht macht Social Media manche Leute einfach krank.
Ja.
Wir wurden ja nie so richtig erzogen oder beigebracht, wie man mit Social Media umgeht. Die Technologie war einfach da und man will einfach diese Berühmtheit immer die ganze Zeit, aber man weiß nicht, wie es ist, tatsächlich berühmt zu sein. Mhm. Also ich möchte nicht berühmt sein.
Ich dachte es mir auch gerade vorhin, weil, wie du schon sagst, man sieht sich ja eigentlich nur vom Spiegelbild und sonst eigentlich im Alltag nicht so. Wie muss es echt für Schauspieler sein, sich ständig bei allem dann auf Video, also das immer wieder zu sehen? Vor allem auch, weil es so zeitlos ist. Es ist auch so komisch. Du hast die ganze Zeit so richtig.
Deswegen ist es ja auch ein bisschen schwierig. Also das ist echt ein krasser Mindfuck. Wie zum Beispiel, wenn du auch weiß ich nicht, ein Schauspieler datest oder so, ja, aber einen Berühmten.
Mhm.
Und dann ist es ja auch die Frage, okay, verliebst du dich in den Charakter oder eben in die Person? Und ich glaube, es gibt so und es gibt so. Mhm. Es gibt bestimmt Leute, die denken, okay, ich habe ihn oder den Charakter im Kopf eigentlich und nicht die Person selbst. Und deswegen ist es auch nicht unbedingt einfach. Ich glaube, Heath Ledger hatte ja Schwierigkeiten, deswegen hat er sich auch umgebracht zum Beispiel. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass man irgendwann vergisst, okay, wer bin ich jetzt eigentlich? Ne? Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel 7, 8 total krasse Charaktere gespielt hast, Ich meine, wie holst du dich da zurück?
Daniel Radcliffe zum Beispiel auch. Ist ja auch ein bisschen. Ich meine, du spielst da keine Ahnung, wie viele Jahre seit du ein kleines Kind bist, Harry Potter.
Ja.
Und dann ist es plötzlich vorbei und dann sollst du irgendwie wieder du sein, nur du sein. Oder irgendwas anderes machen.
Ja, die Frage ist, wie viel.
Das ist
viel,
ja dann, glaube ich, auch ein bisschen ausgetickt, ne?
Ja, aber die Frage ist auch, wie viele Harry Potter ist tatsächlich weiterhin bei Daniel Radcliffe geblieben, zum Beispiel. Ja. Ne? Ich meine, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass den Harry Potter Charakter überhaupt nicht, ich meine, du lernst ja auch ein bisschen am Modell, wie du dann spielst, wie du was sagst. Und ich bin mir ziemlich sicher, da gibt es auf jeden Fall bestimmte Charakterzüge, die er unbewusst vielleicht
übernommen hat. Ja, vielleicht.
Würdest du Schauspielern eigentlich?
Weiß ich nicht. Ich habe ja zum Beispiel auch, weil du es vorhin gesagt hast, Social Media und so, ich bin da eigentlich überhaupt, also ich habe ein Instagram-Profil, aber ich mache da drauf nichts und habe eigentlich nicht, schaue eigentlich nicht mehr wirklich drauf, Facebook auch nicht. Also ich nehme mich da bewusst raus.
Okay.
Tatsächlich.
Weil?
Und weil ich irgendwann für mich entschieden habe, dass wenn entweder negative Kommentare kommen oder keine Likes, ne, also man ist ja dann auch irgendwann so, wieso wird mein Foto jetzt nicht weiter geliked und dann will man diesen Schub, dieses Glücksgefühl wieder haben und stellt wieder ein neues Foto hoch, um wieder Likes zu generieren. Also das ist so, das ist mir sehr bewusst gewesen, dass ich das dann brauche oder möchte.
Das macht schon süchtig, ne?
Ja, und das wurde mir dann einfach zu anstrengend und auch die negativen Sachen, die kamen, dachte ich mir, wieso setze ich mich dem, also wieso gebe ich dem Futter, also wieso poste ich irgendwie ein Foto und gebe damit auch Anlass, irgendwie was Negatives über mich zu sagen, von Leuten, die ich vielleicht gar nicht so gut kenne. Und dann war mir das irgendwie einfach zu dumm und deswegen nehme ich mich da selbst raus, weil
das ist ja,
das nicht mag.
Das ist eben das Krasse. Ich glaube, es gibt auch eine Studie zum Beispiel von 2010 bis 2018 oder so. Nee, die Studie ging viel weit zurück und die haben eben analysiert die Anzahl an Depressionen bei Teenie-Mädchen zum Beispiel. Ich glaube, zwischen 13 bis 16 oder so. Und seit 2010 ist es eben ziemlich hoch gestiegen, ja. Und es gibt natürlich, die können diese Kausalität noch nicht nachweisen. Aber wenn man jetzt zurückdenkt, 2010 ist der Anfang von allen Social Media, wo es richtig, richtig abging. Und ich kann mich schon vorstellen, dass Social Media auf jeden Fall zu bestimmten Depressionen beigetragen hat. Mhm. Findest du nicht?
100 Pro.
Denkst du, diese Aufmerksamkeit beeinflusst die eigene Selbstwertschätzung, oder?
Ja. Ja. Man begibt sich halt selbst in so einen, eben so einen Suchtpool. Oder, nee, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ja, weil wir Menschen einfach schon immer Anerkennung, glaube ich, schätzen. Oder Aufmerksamkeit.
Aufmerksamkeit,
wenn man
ist
Aufmerksamkeit,
eine gefährliche Droge.
Das ist das Beste als Kind. Du willst immer Aufmerksamkeit. Du möchtest einfach im Mittelpunkt vielleicht stehen. Du möchtest Lob haben, dass du hübsch bist, dass du, also Komplimente. Das sind so Dinge, die einfach jeder Mensch mag, die Endorphine ausschütten, wie Schokolade oder Smoken oder keine Ahnung. Und danach wird man süchtig.
Absolut. Ich finde aber, dass das Interessante ist, nicht jeder will auch berühmt sein, ne? Mhm. Und für diejenigen, die berühmt sein wollen, zum Beispiel, wie anders ticken die in dieser Zusammenhang mit gefährlicher Aufmerksamkeit? Oder vielleicht brauchen die ganze Zeit immer diese Aufmerksamkeit zum Beispiel?
Ja, ich denke, so wie mit jeder Droge, die haben es halt vielleicht entweder im Griff oder nicht, oder mal mehr, mal weniger. Das ist ja, also ich möchte auch nicht sagen, dass jetzt Gras unbedingt jetzt ungefährlich ist, weil du dich in alles zu sehr reinstürzen kannst. In Zucker, in Glücksspiel, egal was. es kommt immer auf die, wenn du jetzt mal einmal im Jahr ein Wochenende in Las Vegas und du verzockst ein bisschen und spielst, das ist okay, das ist Spaß, das ist gesunder Umgang mit dieser Sache. Und genauso ist es mit Aufmerksamkeit, wenn die diese Dosis an Aufmerksamkeit aushalten und diesen Druck und das irgendwie brauchen oder das irgendwie lieben, dann ist das vollkommen okay.
Ja. Die Frage ist auch zum Beispiel, warum wir als Menschen immer diese Celebrity-Vorbild haben brauchen.
Mhm.
Also seit früher auch zum Beispiel mit den ganzen Propheten. Ich meine, war auch so ein bisschen wie Rockstar eigentlich, ne?
Mhm.
Und warum brauchen wir immer so eine Figur, die wir verehren? Ich ja auch. Also ich habe zum Beispiel Joe Rogan zum Beispiel, ja. Auch wenn ich ihn ganz normal behandeln würde, wenn ich ihn sehe. Aber trotzdem, ich habe schon eine übermäßige jetzt Bewunderung zum Beispiel zu der Persönlichkeit. Warum brauchen Menschen immer sowas, ne?
Weil wir irgendwas brauchen, was wir toll finden können.
Ja, aber es muss ja nicht unbedingt.
Wir finden ja auch manches Essen besonders toll, manche Länder besonders toll, manche Lieder besonders toll.
Ja, aber du musst ja nicht.
Wollen wir auch Menschen haben, die wir besonders toll finden.
Ja klar, aber du musst ja nicht unbedingt die Leute jetzt verfolgen und dann eben kreischen, wenn du die siehst. Ich weiß nicht, was das auslöst, sozusagen. Weißt du, ich meine?
Das ist kein. Ja, weiß nicht.
Hattest du so eine Phase? Wo du dann total.
Ja, als Teenie bestimmt. Aber ja. das kann ich jetzt echt nicht sagen. Nein, bitte nicht. Bitte nicht, weil dann.
Weil dann was?
Na,
das vor allem,
so ein Image-Drücker.
Vor allem, also wahrscheinlich so, wenn man so eine Vorstellung von dir hat, ein Glas, ja, und dann auf einmal du sagst, wen du verehrt hast, so brusch,
genau.
Komplett weg.
Ganz schlimm.
Aber wie lange hattest du die Phase?
Zwei, drei Jahre oder so vielleicht, so von 13
oder
bis 15.
Anders.
Dann hatte ich einen Laptop und Internet.
Wir müssen jetzt nicht verraten, wer das war, aber was hast du denn gemacht als dieser Teenie-Fan? Hast du Poster gekauft?
Ja, meine ganze... Ich hatte mein Bett an einer Dachschräge stehen, also quer dazu. Und meine ganze Dachschräge, unter der ich gelegen war, war voll mit Postern. Ich habe praktisch unter einer Posterwand geschlafen, von meinem Liebling natürlich genau neben mir. Und immer geküsst.
Nein, das stimmt. Wirklich? Oh mein Gott!
Wirklich.
Oh mein Gott.
Ja.
Wie alt warst du da?
13, 14.
Okay. Oh, wie krass.
Ganz schlimm.
Okay. Ich hatte auch so eine krasse Teenie-Phase. Ich war ein krasser Fan von Christina Aguilera zum Beispiel. Und habe ich alle DVDs gekauft. Ja, also nur kurz dazu, ich mochte schon immer Rap und so weiter und vor allem, als ich in Band gespielt habe, habe ich ja auch so Grunge-Musik gespielt, so Nirvana und so weiter. Deswegen war ja so für meine Freunde auch total komisch, wenn die so Posters von Christina Aguilera in meinem Zimmer sehe.
Aber warum fandest du sie besonders? Warum sie?
Also, ich fand die Stimme ziemlich gut, also wenn man Christina Aguilera singen hört, auch heute, weiß man, sie kann ja singen, ne? Und ich glaube, für mich als Indonesier vielleicht, ich stand schon immer als Kind schon auf, sag mal, europäen oder halt westliche Frauen sozusagen,
okay.
So mit blonde Haare und blaue Augen. Und als ich nach Deutschland kam, das war ja tatsächlich auch so der Fall, so das erste Jahr vielleicht, so Frauen, die ich gedatet habe, waren immer so westliche, also wirklich so, wie ich mir vorgestellt habe. Aber irgendwann habe ich echt gelernt, dass die Schönheit wirklich nicht an der Hautfarbe liegt. Vor allem hier wurde ich mehr geschätzt irgendwie für meine Hautfarbe als in Indonesien, was ich komisch fand. Und da hat mein Mindset einfach komplett geswitcht sozusagen. Und jetzt kann ich jeder Frau eben sehen, wie sie ist. Und öfter mag ich ja eben so unscheinbare Schönheit und nicht unbedingt die dann zeige. Und dann, ja, ich glaube eher vom Charakter her. Aber jetzt schaue ich überhaupt nicht mehr auf Hautfarbe. Und das finde ich echt super interessant, dass es so ändern konnte.
Schön.
Ja, und überhaupt so dunkle Hautfarbe, das ist ja ein bisschen komisch halt, ne? Also als ich klein war in Indonesien, ist es ja so, je heller du bist, desto schöner du bist, ne? Mhm. Und deswegen wird auch sehr viel Skin Bleaching verkauft, mhm, und so weiter. Gibt's auch sehr viel in der Werbung. In der Werbung ist es total fies zum Beispiel manchmal. Mhm. Einmal, öfter ist es so, gibt's dann eine Zwillinge, mhm, und Zwillinge Frau, also, mhm, Geschwister, und dann die eine ist ein bisschen heller, mhm, und die eine ist ein bisschen dunkler. Mhm. Und es gibt zum Beispiel so einen Traummann, der dann kommt.
Und die mit der helleren Haut.
Mit der helleren. Und dann, oh, sie versucht dann immer die ganze Zeit Skinbleaching zu machen. Und dann hat sie ihn am Ende bekommen, mhm, weil sie jetzt heller ist.
Ja.
Und das ist schon heftig für den Mann. Und dann in der Familientreffen oder so zum Beispiel. Meine Tante, also die ich jetzt heute immer noch sehr lieb hab, ne? Mhm. Hab, I don't hold no grudges und so, aber sie hat dann immer Witze gemacht, so wie zum Beispiel, hey Ibnu, du bist so dunkel, so hässlich, so verbrannt, sagen wir mal. Gosong, mhm, heißt das. Und ja.
Das ist echt fies.
Und deswegen konnte ich meine Hautfarbe irgendwie auch nicht schön finden. Und dann erst in Deutschland eigentlich, mhm, so wie, ja, jemand, da habe ich echt öfter Komplimente bekommen und ich konnte überhaupt nicht fassen, so.
Ja, aber es ist immer so, also es ist echt schlimm, wenn es von außen so stark kommt. Ich meine, in Deutschland ja auch, wenn du zum Beispiel zu dick bist oder, ich meine, es sind immer solche Sachen. Es ist einfach Bodyshaming. Es ist echt schlimm.
Ja, wobei, boah, jetzt, das ist ein gefährliches Thema, aber ich finde, das ist zwischen zu dünn und zu dick ist manchmal ein bisschen unfair, ne? Also, du darfst eher zu jemandem zu dünn sagen, als zu dick.
Mhm.
Findest du nicht?
Ja, hatte ich auch schon.
Ja, und
das ist nicht cool.
Das ist nicht cool, weil beide Extreme sind ungesund halt, ne? Und, mhm, nur weil zum Beispiel ich sag, es gibt natürlich was ein bisschen übertrieben.
Naja, nicht
ist,
unbedingt. Es muss nicht unbedingt ungesund sein. Also irgendwie,
da hast du recht.
Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, ohne dass das, also so voll, also ich rede jetzt einfach frei, es ist ja anonym. Aber ich denke, dass die Durchschnittsfrau in Deutschland einfach immer ein bisschen mehr hat vielleicht. Es sei denn, du bist auch sehr, sehr fit unterwegs, also sehr sportlich, das ist auch noch okay. Also wird man vielleicht auch manchmal so wie, ah, du isst bestimmt nur einen Salat oder sowas. Also kommt da, könnte ich mir auch vorstellen, wenn du relativ sportlich unterwegs bist. Aber die Durchschnittsfrau, denke ich, hat einfach einen normalen Körper, was auch wunderschön ist. Wenn du jetzt auf sehr dünn bist auf einmal oder sehr dünn wirst und das nicht irgendwie aus sportlichen Gründen, sondern es irgendwie aussieht, als hättest du jetzt aus Krankheit oder ist das jetzt gesund, dass du jetzt so viel abgenommen hast, weil das vorher war dein normaler Körper, dann kommt da echt viel auf dich zu. Und dann kannst du auch dich da sehr wohl damit fühlen und dich sehr gesund fühlen jetzt, mhm, auch, weil das eigentlich nicht schlimm ist, das Gewicht, was du verloren hast, aber für die anderen ist es dann sehr schlimm.
Also ja, es juckt manche mehr als die eigene selbst manchmal, ne?
Ja.
Und ich finde aber, also ich würde grundsätzlich überhaupt nicht von den Körper von anderen jetzt verurteilen, tatsächlich. Also du kennst mich, wenn ich sie nicht kenne. Für jemanden, die ich wirklich kenne und schätze oder jemanden im Freundeskreis, wenn auf einmal, weiß ich nicht, 300, 400 Kilo wiegt, dann würde ich schon fragen, ist alles okay bei dir so, ne? Mhm. Aber ich würde es nicht sagen, wow, du bist zu dick oder so, sondern, ja, ich will es wissen, ist alles in Ordnung oder nicht? Oder aber wenn er zum Beispiel Gesundheit.
Danke.
Wenn er aber zum Beispiel sagt, ja, bei mir alles okay, dann kann ich auch nicht verurteilen. Aber ich finde, ja, es ist ein bisschen schwierig. Deswegen, ich will es einfach ganz fair sein. Mhm. Wenn ich jetzt nicht unbedingt zu dick sagen will, dann möchte ich keinen anderen auch sagen, ja, du bist zu dünn oder keine Ahnung was, ne? Mhm. Letztendlich, ja, ich mache tatsächlich auch alle Körperformen und ich finde, das ist auch eher kulturbedingt und konditioniert, ja. Findest du nicht?
Klar, aber ich finde es ja auch nett, also ich meine, so wie du das jetzt sagst, wenn man sich dann einfach Sorgen um jemanden macht oder dass man dann mal fragt, hey, ist alles okay, weil ich habe jetzt gesehen, du hast relativ viel zugenommen oder abgenommen, ist alles in Ordnung. Aber wenn die Person dann zum Beispiel auch sagt, ja, ich weiß, das ist jetzt gefährlich oder das ist jetzt nicht gut gerade, aber ich passe auf, ich versuche da was dran zu ändern oder es ist gerade eine schwierige Phase für mich oder irgendwie sowas, dann muss man auch der Person das dann einfach lassen so und dann nicht immer wieder nachfragen und nicht immer wieder diese Sorgen aussprechen, weil dann wirkt es irgendwann wie, finden wir jetzt nicht einfach nicht gut, dass du jetzt so bist.
Ja, weißt absolut. Wie ich mein? Absolut. Ich finde es auch komisch irgendwie, dass man so eine, auch durch Social Media manchmal irgendwie so eine Idealbild von einem Freund oder einer Freundin eher so vom Aussehen so bewertet halt, ne? Und ich glaube, auch wahrscheinlich, weil der Norm oder weil die Gesellschaft das so vielleicht diktiert, dann denkst du, ja, okay, vielleicht ein guter Freund ist, wenn er, weiß ich nicht, 1,90 groß ist und ein Sixpack und so weiter. Und man sucht die ganze Zeit genau diese Person und man weiß nie, warum man unglücklich ist, obwohl man vielleicht denkt, ja, eigentlich passen wir uns eigentlich nicht zusammen. Mhm. Und das ist dann eben so gefährlich. Genauso wie Glücklichkeit, finde ich. Also viele streben ja nach Glück, nach dem Modell, was in Social Media verbreitet wird, wie Reisen oder weiß ich nicht was. Und dann man merkt, wieso bin ich immer noch nicht glücklich, auch wenn ich in einem schönen Ort bin. Ja, vielleicht ist Reisen gar nicht für dich. Vielleicht magst du lieber zu Hause sein und Netflix schauen und da bist du glücklich. Mhm. Und eben wegen Social Media, da denkt man, ich mache was falsch oder so und das ist gefährlich.
Ja. Ja, genau, deswegen meinte ich ja, auch wenn das halt komisch klingt, wenn das so klingt, aber ich lebe halt lieber in meiner realen Welt tatsächlich. Deswegen, also ich bin einfach wenig auf Social Media Sachen. Ich nutze es nur zur Unterhaltung irgendwie, dass ich jetzt auf YouTube was schaue, was ich einfach lustig finde, mich interessiert. Aber so genau diese Punkte, wo man sich vergleichen kann, wie auf Instagram oder was gibt's noch? Ja. Nee, Snapchat, Facebook, was gibt's noch jetzt? Egal. Da will ich einfach nicht drauf sein, um nicht ständig das Gefühl zu haben, zu wenig zu machen.
Ja, genau. Und das ist eben super gefährlich, wenn man denkt, okay, der ist jetzt 23 und hat so viel Geld und ich hab's noch nicht so viel Geld und ich mache immer noch meine Ausbildung, ich bin so ein Versager oder so, ja. Und das ist überhaupt nicht gesund. Und ich glaube, zum Glück habe ich vielleicht ein bisschen früher das so genommen oder auch verinnerlicht, dass ich sage, ich mach, was ich will und genau, was mich glücklich macht. Weil ich denke immer zum Beispiel, wenn ich anfange, irgendjemand zu vergleichen zum Beispiel, ne? Keine Ahnung, wer jetzt in meinem Alter super erfolgreich oder so. Und dann denke ich, okay, Ibnu, der ist so geworden, weil der, keine Ahnung, 10 Stunden trainiert hat oder so. Oder 10 Stunden jetzt nur gehustelt hat und dann 5 Jahre lang nur vor der Kamera zu zeigen. Willst du das? Willst du das Leben haben dann? Und dann denke ich, eigentlich nicht. Und dann lasse ich es tatsächlich, weil ich weiß, das, was ich jetzt habe, macht mich einfach glücklicher so. Weil ich genau eben das machen kann, was ich will.
Da denkt man auch viel zu wenig drüber nach, glaube ich, dieses, was du alles dafür geben müsstest, um dorthin zu kommen. Also auch bei Frauen, wenn wie die aussehen oder Models oder keine Ahnung. Ich will nicht wissen, wie viel die auch trainieren müssen. Also natürlich sind es auch Gene, aber trotzdem, ich meine, Frauen können sich ja heutzutage auch, also mit Gym und Training und so, echt sehr transformieren tatsächlich im Körper, was Hintern angeht und sonstiges. Also du kannst ja da echt viel Arbeit reinstecken und da denkt man zu wenig drüber nach. Aber wenn man auch drüber nachdenkt, denkt man sich auch so, ach, ist mir aber zu anstrengend und ich will das nicht. Und dann ärgert man sich drüber, dass man das nicht möchte, dass man da nicht mehr draus macht eigentlich. Ja. Das ist echt so ein Teufelskreislauf.
Ja, das ist eben auch die Gefahr, wenn man eben, das ist eben die Gefahr, wenn man so, boah, das ist dieser Windows-Hänger. Warte mal, jetzt habe ich einen kompletten Hänger bekommen, völlig weg einfach. Warte mal, worüber haben wir gesprochen eben? Siehst du?
Instagram, was ich gesagt, ein Teufelskreislauf, dass man dann denkt, warum,
ja, genau,
will,
ja, jetzt
warum
weiß ich
dafür
jetzt
nicht
weiß
arbeiten?
Das ist eben die Gefahr, wenn man nur das Ergebnis sieht und nicht die Arbeit dahinter. Weißt du, ich meine, dann denkt man, das ist so Dings, und aber ich meine, die mussten ja auch alle erstmal leiden, ne? Und die Frage ist eben, was ich mir immer gestellt habe. Okay, willst du so wie die leiden oder nicht? Und wenn ich sage, ja, will ich, dann ende ich das. Ja, aber wenn ich sage, okay, willst du dann so lang leiden und dann so ein Leben haben, willst du tauschen mit dem, so das ganze Leben, nicht nur den Ruhm. Wenn ich meistens ja sage, dann würde ich das auch tun, sozusagen. Und ja, ich finde, bekifft zu podcasten ist wie, wenn man Klausur schreibt. Man weiß ungefähr, was man da, ja genau, man weiß ungefähr, was man da schreibt, aber danach, wenn man rausgeht, weiß man überhaupt nichts mehr, was man geschrieben hat,
und
oder?
Und man haut irgendwie alles raus, was man irgendwie noch so weiß, und hofft, dass man es in die richtige Zeile schreibt, zur richtigen Frage. So kam mir das auch vor.
Aber zum Abschluss jetzt nochmal eine Stoner-Frage. Wenn man jetzt zum Beispiel an die Evolution glaubt, ne, dass wir jetzt vom Affen kommen und dann nach Millionen von Jahren sind wir jetzt so weit, wie wir sind. Meinst du vielleicht in 20 Millionen Jahren von jetzt gibt es noch ein anderes Tier, der jetzt noch eine Evolution durchmacht und auf einmal in unserer Zivilisation mitlebt? Meinst du, gibt es? Meinst du, ist es möglich?
Es wäre echt krass, ja, aber welches wäre es dann?
Ja, das ist ja. Das wäre meine nächste Frage. Stell dir mal vor, du sitzt dann im Büro neben einem Tier, der einfach so schreibt. Weil der einfach 20 Millionen Jahre die ganze Evolution durchmachen
hat. Ja, ich meine, gibt es ja in manchen Animations-,
ja, also ich finde.
Gibt es das ja. Hund oder Katze fände ich witzig.
Warum?
Weiß nicht, weil die schon jetzt immer mit uns leben und sich das dann vielleicht immer mehr abschauen, keine Ahnung, kommunizieren können plötzlich und dann immer.
Ich finde wahrscheinlich erstmal, wenn ein Tier so krass sich entwickeln kann, wäre vielleicht erstmal, die müssen auf zwei Beinen stehen können. Also das heißt, wahrscheinlich vielleicht auch eine andere Art von Affen vielleicht. Oder es wäre lustig.
Aber Affe wäre ja zu naheliegend.
Ja, ja, aber
wäre nicht lustig.
Ich finde vielleicht so ein Bär, weil die auch ein bisschen so Finger haben, weil zum Beispiel Pferde wäre ja ein bisschen komisch, ne? Auch genauso wie der Känguru-Chroniken, weil die ja nicht kotzen können. Oder? Das stimmt ja tatsächlich.
Ja.
Und ich glaube, mit welchem Tier würdest du denn leben wollen? Also Hunde und Katze, ne? Hast du gerade gesagt.
Ja, ich fände es einfach lustig, und ich meine, Hunde und Katzen können auch auf zwei Beinen stehen, wenn.
Ja, das stimmt. Dann können die ja länger lernen. Aber
die müssen ja nur die Muskeln so trainieren, die müssen sich ja nur eben aufrichten und dann irgendwann das Denken anfangen.
Ich glaube aber dann eher Hunde. Weil Katzen mit den Krallen und so weiter, also ich glaube.
Aber Katzen sind vielleicht intelligenter.
Ja, das stimmt. Und man weiß ja nie, wie die dann aussehen in 20 Millionen Jahren.
Mhm.
Ne? Es könnte sein, dass die eben nicht so haarig sind vielleicht. Und
man erkennt sie nur noch an den Augen.
Warum an den Augen?
Weil Katzen ziemlich. Katzen? Egal.
Also ich finde, ja. Oder.
Es gibt ja Frauen mit Katzenaugen. Vielleicht sind das schon.
Ja, das
vielleicht
stimmt.
Waren es schon mal Katzen.
Ja. Aber glaubst du zum Beispiel an so Lizard People oder so? So, dass tatsächlich Shapeshifters, die Leute dann tatsächlich vielleicht eine andere Art von Lebewesen sind, aber die haben sich einfach in Menschen verwandelt, also die können sich in Menschen verwandeln, damit die anderen nicht wissen.
Ja.
Glaubst du dran?
Wäre cool oder gruselig. Ich weiß nicht, ob ich es wissen will oder nicht. Ich fände es sehr krass, wenn die, ich meine, ja, wenn die einfach so unter uns leben und ja nichts machen und einfach halt, warum nicht?
Ja, also da bin ich noch gespalten tatsächlich. Also ich glaube eher nicht, aber ich meine, wir wissen es ja eben nicht, ne? Ich
mein, aber es gibt 100 Pro irgendwie geheime Sachen auf der Welt, die man einfach nicht weiß.
Das absolut. Ja. Aber inwiefern meinst du jetzt Geheimnisse?
Weiß nicht, zum Beispiel Hexen oder I don't know, irgendwie so. Vielleicht
ja,
irgendwas,
stimmt.
Was wir gar nicht wissen, was wir gar nicht in Filmen oder so irgendwie gezeigt bekommen, aber vielleicht irgendwas
ja.
Magisches.
Absolut.
I don't know, das wäre schon cool.
Hey, vielen Dank. Das war auf jeden Fall eine coole Wake and Bake Session. Aber ich mache natürlich noch die zwei Fragen von den 5 Kanner-Fragen, die wir normalerweise haben. Erste Frage wäre, was war deine letzte Munchies?
Indomie? Ja, tatsächlich Indomie.
Okay, krass.
und Käsebällchen-Chips.
Volle Stone-Essen. Volle Stone-Essen halt, ne?
Gut. Sehr eskaliert das letzte Mal.
Sehr schön. Letzte Frage. Welche Emojis würdest du beschreiben, um den Hai jetzt verwenden, um diesen Hai zu beschreiben im Moment?
Vielleicht, es gibt doch dieses Emoji von einem Mädchen oder einem Jungen, der die Hände nach vorne legt. Der die Hände nach vorne legt und den Tisch auf den Kopf, so wie so eine.
Ja, genau.
Ja, den würde ich nehmen, so.
Okay. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Danke.